Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In einer guten Stunde um 11 Uhr beginnt in München eine Pressekonferenz, zu der die Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastl eingeladen hat. Die Juristen werden dann ein Gutachten über sexuelle Gewalt, etwa von Priestern und Diakonen, an Kindern und Schutzbefohlenen vorstellen. Es geht um Fälle im Erzbistum München und Freising zwischen 1945 und 2019. Es umfasst also auch die Zeit, als der inzwischen emeritierte Papst Benedikt Erzbischof von München war, ebenso wie die Amtszeit des heutigen Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx. Das Erzbistum hat das Gutachten in Auftrag gegeben, die Ergebnisse erhält es aber nach eigener Aussage erst gemeinsam mit der Öffentlichkeit. Die 1600 Seiten werden ein weiteres Kapitel der katholischen Missbrauchsliteratur sein, denn es gibt schon einige Studien aus anderen Bistümern und es werden weitere folgen. Meine Kollegin Christiane Florin recherchiert seit vielen Jahren zum Thema sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche und deren Aufarbeitung. Erwarten Sie etwas Neues in diesem Gutachten?
Ja, München ist ein großes Erzbistum, aber man weiß darüber relativ wenig. Bekannt ist vor allem ein Fall, das ist der Fall, den auch Josef Ratzinger betrifft. Aber da muss ja viel, viel mehr sein. Also was das Strukturelle anbetrifft, erwarte ich nicht so viel Neues. Andere Bistümer, Aachen, Köln, Hildesheim zum Beispiel, haben schon Gutachten vorgelegt. Aus denen geht vor allem eine Kombination hervor, Missachtung der Opfer und umfassender Täterschutz. Das wird auch sicherlich in München nicht anders sein. Es würde mich überraschen, wenn die Bistumsverantwortlichen Beschuldigungen gegenüber Priestern nachgegangen wären, wenn sie aufgeklärt hätten. Meistens hat es ja gereicht, dass der Priester geleugnet hat. Beschuldigten Klerikern wurden selten kirchenrechtlich belangt und noch seltener mussten sie sich vor der weltlichen Justiz verantworten. Eine beliebte Praxis war die Versetzung in eine andere Gemeinde, ohne diese Gemeinde über die Vorgeschichte zu informieren. Damit wurden weitere Opfer in Kauf genommen. Also neu wäre, wenn das Münchner Gutachten auf einen Verantwortlichen gestoßen wäre, der mal dieses Täterschutzsystem durchbrochen hat. Aber was München ganz besonders macht, Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, es wird ja ein gewaltiger Medienauftrieb erwartet. Was München besonders macht, ist die Prominenz und die Fallhöhe, auch die moralische Fallhöhe der Protagonisten.
Um wen geht es?
Ja, es geht um Josef Ratzinger, der war Erzbischof von München und Freising von 1977 bis 1982 und er wurde bekanntermaßen 2005 Papst und er war vorher Präfekt der Glaubenskongregation. Es geht also um einen der mächtigsten Männer der katholischen Kirche im 20. und frühen 21. Jahrhundert. Es geht auch um das System Ratzinger. Amtierender Erzbischof ist seit 2008 Reinhard Marx, der war auch bis vor nicht allzu langer Zeit Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Er hatte im vergangenen Jahr Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Das Gesuch wurde aber nicht angenommen. Er wird heute nicht im Saal sein, wenn das Gutachten vorgestellt wird. Und dann ist da noch Marx Vorgänger, Kardinal Wetter. Gemeinhin erhöht es ja den Eifer, Denkmäler vom Sockel zu stoßen, wenn der hochverehrte Vorgänger schon verstorben ist. Das konnte man in Köln besichtigen, wo Kardinal Meißner gekippt wurde. Aber Ratzinger und Wetter leben noch.
Was wird Ratzinger zur Last gelegt?
In den Medien ist es vor allem ein Fall, aber in 5 Jahren müsste es da auch noch mehr als diesen einen geben. Also die New York Times und auch der Spiegel haben 2010, damals war Josef Ratzinger Papst, Papst Benedikt, die Geschichte des Priesters Peter H. erzählt. Der wurde im Bistum Essen des Missbrauchs beschuldigt und kam 1980 ins Erzbistum München und Freising erstmal zur Therapie und wurde aber nach dieser Therapie im Erzbistum als Gemeindepriester eingesetzt und verging sich dann später wieder an Minderjährigen. Erzbischof von München und Freising war 1980, als diese Personalentscheidung fiel, Josef Ratzinger. Und als diese Vorwürfe 2010 aufkamen, da haben sowohl der Vatikan als auch das Erzbistum München eine Verantwortung Ratzingers für diese Entscheidung bestritten. Und der frühere Generalvikar Gruber, heißt der, hat alles auf sich genommen. Mutmaßlich, um 2010 Papst Benedikt zu schützen. Nun ist aber vor 2 Wochen ein Artikel in der Zeit erschienen, der etwas anderes nahelegt. Der beruft sich auf ein kircheninternes Papier, verfasst vom obersten Kirchenrichter des Erzbistums München, Wolf heißt er. Und in diesem Papier wird auch Josef Ratzinger belastet. Der frühere Papst hat gegenüber der Zeit jetzt aktuell bestritten, dass er 1980 gewusst hat, was dem Priester vorgeworfen wurde. Und dieses Muster nicht gewusst, das finden Sie durchgängig bei Ratzinger und überhaupt auch bei anderen kirchlichen Hierarchen. Das klingt zwar immer unglaubwürdig, dass jemand, der so hohe, höchste Ämter hatte, so schlecht informiert gewesen sein soll. Juristisch ist das aber nicht ungeschickt zu sagen, man hat es nicht gewusst, denn damit muss ja die andere Seite beweisen, wer was wann genau gewusst hat. Und das ist oft aufgrund der lückenhaften Akten gar nicht so einfach, aber es ist natürlich auch nicht unmöglich, weil viele Beteiligte von damals, unter anderem auch dieser frühere Generalvikar Gruber, noch leben. Die kann man ja fragen, wie es gewesen ist. Josef Ratzinger wird ausführlich im Gutachten Stellung nehmen, das ist schon angekündigt worden. Und da wird er auch mehr sagen müssen, als er hat das nicht gewusst. Sein Wahlspruch ist ja Mitarbeiter der Wahrheit. Und sollte er der Unwahrheit überführt werden, dann ist die Fallhöhe moralisch auch gewaltig. Ja? Stichwort Stellvertreter Christi, moralische Instanz.
Kardinal Reinhard Marx hatte schon einmal eine Studie beauftragt, bei der gleichen Anwaltskanzlei übrigens, das war 2010. Dieses Gutachten allerdings ist bis heute unter Verschluss. Es gibt nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Was kann man also von der neuen Auswertung halten, wenn die Studie von 2010 im Geheimschrank bleibt?
Ja, man muss sich ins Jahr 2010 zurückversetzen. Damals wurde von Ende Januar an täglich über sexualisierte Gewalt durch Kleriker in den Medien berichtet, ausgelöst durch die Enthüllungen im Januar am Berliner Canisius-Kolleg. Josef Ratzinger, habe ich schon gesagt, war 2010 Papst und Reinhard Marx war noch relativ frisch als Erzbischof in München und er gab bei dieser Kanzlei WSW eine Analyse der Akten in Auftrag und das Ergebnis wurde am Ende dieses so wichtigen Jahres 2010 vorgestellt. Marx wurde damals von den Medien als Macher, als Aufklärer gelobt, weil er der einzige deutsche Bischof war, der das gemacht hat. Allerdings bekamen die versammelten Medien nichts Konkretes zu hören. Keine Namen, sondern nur eine allgemeine Zusammenfassung. Da stand zum Beispiel drin, es seien zwischen 1945 und 2009 159 Priester auffällig geworden. Es wurden Aktenvernichtungen in erheblichem Umfang festgestellt. Täterfürsorge, aber keine Opferfürsorge. Weitere Opfer seien durch diese Praxis der Versetzung sehenden Auges in Kauf genommen worden. Es sei alles getan worden, um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden. Das steht in diesen öffentlich zugänglichen Seiten. Es war also zu hören, 2010 eine maximale Verurteilungssprache. Personell war das Ganze aber minimalinvasiv. Und natürlich stellt sich jetzt 12 Jahre später angesichts der personellen und auch ideellen Kontinuitäten die Frage, warum dieser Bericht nicht mehr verändert hat. Es gibt einen Kirchenrechtler, Norbert Lüdicke, der fordert, dass auch dieser Bericht von 2010 gemeinsam mit diesem neuen Gutachten veröffentlicht werden soll.
Was bringen diese Gutachten überhaupt? Es gab ja jetzt schon einige.
Ja, für Missbrauchsbetroffene sind diese Gutachten mindestens ambivalent. Sie sind einerseits wichtig, weil sie dort sehr viel erfahren. Das gilt ja insgesamt für die Öffentlichkeit. Man erfährt schon einiges aus diesen Gutachten. Aber Betroffene finden oft ihre Geschichte nicht so darin wieder, wie sie sie erlebt haben. Und es ist natürlich auch immer brutal zu lesen, wie hart diese Institution ist. Ich finde es auch geschmacklos, wenn Gutachten, die ein Bistum selbst in Auftrag gegeben hat, feierlich an Betroffene übergeben werden bei einer Pressekonferenz. Für die kirchliche Leitungsebene bringen diese Gutachten etwas, weil sie damit immer Zeit gewinnt, so viel Zeit im Idealfall, bis der auftraggebende Bischof selber nicht mehr im Amt ist. Das ist jetzt in München anders. Und diese Fixierung aufs Juristische hilft auch oft, moralisches Totalversagen zu kaschieren. Und damit kann man gutgläubige Christinnen und Christen, glaube ich, durchaus beeindrucken. Und es hat ja, was den Umfang anbetrifft, ein regelrechter Überbietungswettbewerb eingesetzt. Das Kölner Gutachten hatte knapp 1000 Seiten. Hier sollen es mehr als 1500 sein. Und aus journalistischer Perspektive würde ich sagen, es ist natürlich nicht so, dass in diesen Gutachten die ganze Wahrheit auf den Tisch kommt, wie es oft so beschönigend angekündigt wird. Für mich sind diese Gutachten nichts, aber sie ersetzen nicht die eigene Recherche.
Vielen Dank, Christiane Florin. Um 11 Uhr heute wird das Gutachten veröffentlicht. Ausführliche Einschätzungen dazu hören Sie auch morgen hier in dieser Sendung.